Wozu bin ich hier? Da ist die Frage gestellt nach dem Sinn oder nach dem Sinn und Unsinn des Lebens. Über den Unsinn des Lebens muss ich vielleicht nicht so viel erklären. Das ergibt sich oft von selbst, wenn man sich so umschaut in dieser Welt, wo so vieles eben überhaupt keinen Sinn zu ergeben scheint, wo so vieles eben irgendwie so absurd zu sein scheint und überhaupt nicht zusammenpasst, sei es in der großen Politik oder sei es auch manchmal bei einem persönlich, wo man denkt, wie soll das jetzt, was soll das jetzt hier alles? Aber dann können wir uns und dann müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, nach dem Sinn zu fragen, nach einem wirklichen Sinn? Ja, hat das Leben irgend so eine große übergeordnete Bedeutung, die ihm von irgendjemandem verliehen wird? Oder, und das ist eine Frage, die ja offen gestellt wird und die ich auch hier eben offen stellen möchte, ist das was eben für Leute, die das nötig haben? Also du brauchst es eben, dass dir einer sagt, wofür du hier bist, damit du nicht so, dich so verloren fühlst in diesem großen Universum. Also was eher für Schwache, für Unmündige, die mit der Absurdität des Lebens nicht klarkommen und die der Wahrheit nicht ins Auge blicken wollen, dass das Leben keinen Sinn hat in sich. Dass wir schließlich vielleicht den Sinn selber finden oder erfinden müssen. Weiß nicht, vielleicht sind das ja deine Gedanken oder vielleicht bist du mit diesen Gedanken konfrontiert worden. Und ich finde, diese Gedanken haben durchaus was für sich. Ich sag mal, wenn ich ganz empirisch an das Leben rangehe, wenn ich also als Beobachter einsteige, ich gucke mir mal die Welt an, ich gucke mir mal an, wie Menschen leben, ich gucke mir mal das Universum als Ganzes an, die Relationen Planet Erde, Menschheit und ganzes Universum, Galaxien und so weiter, und dann versuche ich mir da irgendeinen Reim draus zu machen, da komme ich nicht so weit wahrscheinlich, wenn ich auf diesem Weg da vorangehe und einen Sinn suche. Da kann ich staunen, wie groß alles ist. Da kann ich staunen, wie gut Dinge zusammenpassen. Dass hier Leben überhaupt möglich ist auf diesem Planeten. Das sind ja ganz viele Parameter, die da zusammenkommen. Die Neigung der Erdachse und der Abstand zur Sonne und die genaue Zusammensetzung der Atmosphäre und so weiter. Aber wie ich das dann deute, das bleibt mir dann ja wieder selbst überlassen. Ob ich sage, da hat eben ein Schöpfer das so eingerichtet oder gut, es gibt eben Milliarden und Abermilliarden von Planeten und auf dem hier funktioniert das zufällig gerade. Das ist Statistik. Könnte man ja sagen. Ich bin auf eine interessante Rezension gestoßen. Ein Buch von einem Wissenschaftstheoretiker, also auch ein Beruf vielleicht für diejenigen, die noch am Suchen sind. Wissenschaftstheoretiker mit dem Namen Bernulf Kannitscheider, den Namen, der heißt wirklich so, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Entzauberte Welt. Und im Spektrum der Wissenschaft, also nicht irgendein Käseblatt, habe ich eine ausführliche Rezension dazu gefunden. Und der Aufmachertext bei der Rezension hieß: Bernulf Kannitscheider führt alle Vorstellungen von einer externen Quelle des Lebenssinns, also dass da einer ist, der uns sagt, was der Sinn ist, ad absurdum und offeriert uns den Hedonismus, also genieße das Leben, als eine erstrebenswerte, selbstbestimmte Alternative. Und das wird dann ausgeführt. Das ist ganz spannend. Also, dann heißt es da, ich zitiere jetzt ein bisschen, weil ich das ganz spannend finde, einfach mal so als eine andere Perspektive. Die physikalische Entwicklung der Welt wird ohnehin in dem bekannten Wärmetod enden. Obendrein ist die Vorstellung, man könne in seinem Leben über einen räumlich und zeitlich winzigen Teil des Universums hinaus überhaupt etwas bewirken, das ist hoffnungslos realitätsfern. Schon in einer lumpigen Million Jahre wird vom Wirken unserer Zeitgenossen und wahrscheinlich der Menschen überhaupt nicht mehr die geringste Spur zu finden sein. Und wenn man sagt, dass das Universum 13 Milliarden Jahre alt ist, was ist dann schon so eine lumpige Million? Und das Fazit dieses Wissenschaftstheoretikers ist dann, kurz gefasst, gönne dir deinen Spaß und das war's. Und es ist dann, er setzt dann noch ein paar, er relativiert das noch so ein bisschen, sagt, also es ist dann vernünftig, das nicht völlig exzessiv zu betreiben, wenn man eben doch ein bisschen leben will, wobei dann die Frage ist, warum man das will, oder dass man auch arbeiten sollte, weil man eben nur dadurch bestimmte Erfolgserlebnisse hat, die man vom auf dem Sofa sitzen nicht kriegt, so. Aber mehr gibt's dann nicht. Und dieser Rezensent, auch promoviert, findet das alles ganz großartig und schreibt dann zum Schluss, interessanterweise, trotzdem bleibt ein schales Gefühl zurück. Wenn ich am Ende meines Lebens konstatieren kann, dass ich meinen Spaß gehabt habe, vielleicht sogar reichlich, soll das dann wirklich alles gewesen sein? Will ich nicht eine Spur in der Weltgeschichte hinterlassen, auf die ich stolz sein kann, auch wenn sie sich schon nach wenigen hundert Jahren verliert? Ist nicht Albert Schweitzer als Beispiel ein Mensch, dessen Leben in jedermanns Augen, einschließlich seiner eigenen, in ganz besonderem Maße einen Sinn hatte? Also Urwald, Krankenhaus und so weiter, ihr kennt da vielleicht ein bisschen die Geschichte. Und der Autor findet das dann schon auch irgendwie, dass das schon was Tolles ist, was der Mann gemacht hat. Aber Albert Schweitzers Lebenshaltung lasse sich eben nicht zwingend fundieren. Man kann sehr gut seine Lebenserfüllung im Sozialbereich finden, aber kaum eine Argumentation aufbauen, wonach der Lebenssinn notwendigerweise in der Unterstützung Hilfsbedürftiger bestehen muss. Also kann man machen, wenn man gerne möchte, kann man Mutter Teresa sein oder so, aber wenn man möchte, kann man auch, ich weiß nicht, Eminem sein oder so. Das ist letztlich ist es eine Frage des Geschmacks, wenn man das zu Ende denkt. Also man findet dann der Autor von diesem Buch, der Herr Kannitscheider, findet seine Erfüllung im Bergsteigen und in Kammermusik und jemand anders dann eben in der Hilfe für Leprakranke. Aber das ist im Prinzip egal. Das ist eine persönliche Geschmacksfrage dann. Wenn ich rein innerweltlich, rein streng wissenschaftlich, naturalistisch hier versuche, diese Frage zu beantworten. Also, was machen wir denn? Das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber ich finde es mal interessant, ein bisschen zu hören, wie denken Leute. Vom streng wissenschaftlichen Ansatz, wobei es immer schwierig ist, wenn Naturwissenschaftler dann anfangen zu philosophieren. Er hatte einen Lehrstuhl in Gießen für die Philosophie der Wissenschaft. Also das ist in sich durchaus sehr schlüssig, dieses Weltbild. Wenn man sagt, wir sind halt irgendwie zufällig hier und jetzt müssen wir sehen, dass wir diese 70, 80, 90 Jahre irgendwie rumkriegen, dann überlege ich mir halt, was ich mit der Zeit so anfange. Das Problem ist, so kann man eigentlich nicht leben. Also das machen viele, oder das probieren viele, aber so zu leben, zu sagen, es ist eigentlich egal, ob du Jack the Ripper bist oder Billy the Kid oder eben Florence Nightingale oder so, das funktioniert auf Dauer nicht. Spätestens, wenn ich dann anderen begegne, die diese Philosophie haben. Ja, solange ich das selber auslebe, funktioniert das ja vielleicht noch. Aber wenn dann mein Gegenüber das auch so sieht, dass es völlig egal ist, ob er jetzt anhält, wenn ich da über die Straße gehe oder nicht, dass das nur eine Geschmacksfrage ist und nicht eine Frage von richtig und falsch, dann ja, bekommt es mein logisches System einfach Risse. Also, einfach mal so ein Blickwinkel. Ich möchte jetzt nicht alle möglichen Philosophien abklopfen, wie sie die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten. Das ist ganz interessant. Dann kann man erstmal fragen, was heißt überhaupt Sinn und was heißt überhaupt Leben und so weiter. Das führt uns nicht wirklich weiter. Und da bin ich auch nicht wirklich kompetent, jetzt alle möglichen Philosophien zu untersuchen. Deshalb möchte ich ein bisschen schauen, was für Ansätze von Antworten können wir geben als Christen? Was gibt die Bibel her sozusagen zu dieser Frage als Grundlage unseres Glaubens? Und ich glaube, da werden wir fündig. Und ich möchte ganz zurück zum Anfang gehen. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, heißt es, Gott schuf den Menschen. Über das Wie und Wann und so weiter, das ist dann nochmal ein Thema für sich. Gott schuf den Menschen, das ist ein ganz klares Bekenntnis. Er schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn und als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und schuf sie als Mann und Frau. Also, wenn wir das ernst nehmen, heißt das, du existierst nicht aus eigenem Entschluss, das leuchtet ein. Du existierst auch nicht als Ergebnis irgendeines blinden Schicksals. Sondern du existierst, weil Gott dich als Mann oder als Frau gewollt hat. Und so wie er dich geschaffen hat, ob du Mann bist oder Frau, ob du schwarz bist oder weiß, ob du groß oder klein bist oder hübsch oder hässlich, nach welchen Maßstäben auch immer, du bist deinem Schöpfer wie aus dem Gesicht geschnitten. Das ist die Aussage, wenn es hier heißt, nach seinem Bild schuf er sie. Du bist deinem Schöpfer wie aus dem Gesicht geschnitten. Da ist natürlich nicht eine körperliche Ähnlichkeit gemeint, sondern du spiegelst etwas vom Wesen Gottes wider. Du spiegelst etwas von seinem Charakter wider. Du spiegelst etwas von seiner Würde wider. Weil du nach seinem Bild geschaffen bist. Er hat etwas von sich in dich hineingelegt. Und das spricht er dir zu. Das ist nicht ein Ergebnis von einer statistischen Erhebung, dass man Menschen untersucht hat und dann festgestellt hat, ob sie gottähnlich sind. Sondern das ist etwas, was Gott selber sagt. Er sagt dann später auch, dass einiges kaputt gegangen ist im Menschen. Also wir können da nicht von den Menschen wiederum auf Gott schließen und sagen, aha, so ist also Gott. So wie mein Nachbar oder so. Aber Gott sagt das. Etwas von mir habe ich in dich hineingelegt. Du und jeder andere Mensch, der auf diesem Planeten lebt, ist in meinem Bild geschaffen. Und weiß nicht, ob ihr das ahnen könnt, was für eine Lawine an Konsequenzen das nach sich zieht, wenn wir uns auf diesen Gedanken einlassen. Ich versuche ja nicht, das zu beweisen, sondern ich sage, die Bibel sagt es. Und wenn wir uns auf diesen Gedanken einlassen, dann hat das eine Menge Konsequenzen. In dieser simplen Aussage. Wie gehen wir mit uns selbst um? Wie gehen wir miteinander um? Wie sieht das aus mit der Frage nach der Menschenwürde? Ich kann ohne dieses Bekenntnis, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, Menschenwürde gar nicht begründen. Wie ist das mit Menschenrechten? Wie ist das in dem Verhältnis der Geschlechter zueinander, wenn Mann und Frau gleichermaßen im Bilde Gottes geschaffen sind? Was heißt das für das Verhältnis Norden und Süden, arme und reiche Länder? Und für unsere kleinen Konflikte in der Familie, am Arbeitsplatz, wenn der andere, der mir so auf den Keks geht, der mich zur Weißglut treibt, genauso im Bilde Gottes geschaffen ist wie ich. Ich bin im Bilde Gottes geschaffen, ja, und dein Chef auch. Und viele kämpfen mit ihrer Selbstachtung, mit Selbstannahme, mit Selbstwert. Ja, was bin ich für wen wert? Und vielleicht hast du da ganz problematische Signale gekriegt in der Familie oder im Umfeld. Und wir haben so ein bisschen was davon eben gehört in dem persönlichen Bericht, wo also von der eigenen Mutter sehr gemischte Signale kommen. Und vielleicht hast du erlebt, wie andere Menschen auf deiner Selbstachtung rumgetrampelt sind. Und wir haben in den letzten Monaten mit Entsetzen davon gehört, wie Menschen im Namen Gottes dann auch noch oder im Auftrag Gottes vermeintlich auf der Achtung, auf dem Selbstwert von anderen rumgetrampelt haben. Das nehme ich mit Entsetzen wahr. Ja, habe da überhaupt keine Worte für. Aber Gott sagt nicht, du bist ein Stück Dreck, um dich kümmere ich mich sowieso nicht, oder vielleicht mal, wenn ich Zeit habe, sondern er sagt, ich habe dich in meinem Bild geschaffen. Du bist mir ähnlich. Und das, wenn Gott das sagt, und er macht da keine Witze, wenn Gott das sagt, dann hat das Potenzial, alles zu ändern. Dann stellt das wirklich dein Leben vom Kopf auf die Füße. Und es geht noch weiter. Gott hat uns nicht nur gemacht, so wie die Bibel das sagt, und in diese Welt gesetzt. So, und jetzt müssen wir irgendwie selber klarkommen, sondern er möchte in Beziehung mit uns leben. Und ich möchte einige Verse aus dem 139. Psalm mit euch lesen, und wir kriegen die auch gleich hier auf die Wand. Das ist einfach gut, das ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Da schreibt der König David: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und dann am Ende von dem Psalm heißt es: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. David sagt zu Gott: Du hast mich gemacht. Du kanntest mich, bevor ich mich selber kannte. Du kanntest mich, bevor du mich gemacht hast schon. Da hattest du schon diesen Plan für mich. Und ganz egal, was Menschen gesagt haben, du hast dein Ja über mir gesprochen und du nimmst es nicht zurück. Und das gilt, was immer ich tue. Ich sage das immer wieder gern, weil es die Wahrheit ist, dass nichts, was du tust, Gott dazu bringen kann, dich mehr zu lieben. Und nichts, was du tust, kann ihn dazu bringen, dich weniger zu lieben. Seine Liebe zu dir ist fest und unerschütterlich. Und dann sagt David, darum, weil das so ist, darum will ich dann auch antworten. Darum will ich dann auch mein Leben ihm anvertrauen. Deshalb diese Frage, erforsche mich, erkenne mein Herz, sieh, ob ich auf bösen Wege bin. Also mit anderen Worten, übernimm du das Steuer hier. Guck du, wo ich es nicht mitkriege, wo ich in die Irre laufe. Und bring mich auf deinen guten Weg. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Das heißt auch, wir sind auf Beziehung angelegt. Wir sind auf Beziehung angelegt. Und das geht schon los mit dem Vers, den ich vorhin gelesen habe, dass Gott den Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat. In dieser Polarität und in dieser Zuordnung zueinander auch. Es geht nicht nur um die Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn wir als Beziehungswesen geschaffen sind. Aber das ist natürlich immer auch ein wichtiger Bereich. Und es ist ganz interessant, ich habe das neulich einen Artikel gelesen, wo es um die Scheidungsraten in unserem Land ging und die Entwicklung von Beziehungen und die Dauerhaftigkeit von Beziehungen. Und könnte denken, das hängt damit zusammen, dass eben Institutionen allgemein nichts mehr zählen und die Leute das nicht mehr so ernst nehmen. Und da sagte ein Paarberater, im Gegenteil. Also es ist nicht so, dass die Beziehung nicht so ernst genommen wird und deshalb halt schleifen gelassen wird, sondern das Problem ist sozusagen, dass Beziehungen dermaßen ernst genommen werden und vollgestopft werden mit Erwartungen. Und alles, was du vom Leben erwartest, erwartest du dann von deinem Partner. Und da kann der eigentlich nur verlieren. Also unmenschliche Erwartungen und Hoffnungen sozusagen, was der andere als Lebensglück, oder manchmal wird das dann auch auf Kinder projiziert, die müssen dann alles, was ich in meinem Leben nicht auf die Reihe gekriegt habe, das müssen jetzt meine Kinder machen. Und da könnt ihr euch vorstellen, ja, was das für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern dann bedeutet. Und ich habe ein Zitat gefunden von Mark Twain, der immer für ein Zitat gut ist. Schon vor 100 Jahren sagte er, jeder Mann brauche 5 Ehefrauen, einen Filmstar, ein Dienstmädchen, eine Köchin, eine Zuhörerin und eine Krankenschwester. Das Gleiche könnte man jetzt auch umdrehen, ich erspare uns das mal, aber also wenn wir von unserem Partner oder von den Menschen in unserem Umfeld alles Lebensglück und alles Seelenheil erwarten, dann kann die Beziehung darunter eigentlich nur zusammenbrechen. Denn wir sind zu einer anderen, zu einer tieferen Beziehung geschaffen. Und da überfordern wir einen Menschen, wenn wir das alles ihm abverlangen. Und der heilige Augustinus, einer der Kirchenväter vor über anderthalb Jahrtausenden, hat in seiner Jugend recht wüst gelebt. Und später hat er gesagt, du, Gott, hast uns zu dir hin geschaffen. Und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Du hast uns zu dir hin geschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das heißt, da ist eine Sehnsucht nach Beziehung, die in jedem Menschen da ist. Und das kennen wir von uns selbst, das kennen wir ja von den ganzen Dynamiken in Gesellschaft. Aber im Tiefen ist da drin eine Sehnsucht nach der Beziehung zu Gott. Das ist manchmal sehr bewusst, das ist manchmal auch ganz unbewusst. Nur, dass da so eine Ahnung ist, dass es irgendwie mehr geben muss, als das, was ich gerade erlebe. Und mancher denkt, es muss mehr geben und sucht dann den nächsten Partner oder so. Oder nochmal bricht den Freundeskreis ab und sucht sich einen neuen. Aber eigentlich ist da eine tiefere Sehnsucht. Und das, was Augustinus erfahren hat und viele seit seiner Zeit ist, wenn ich meinen Schöpfer kennenlerne, wenn ich diese Ruhe erfahre, von der er hier spricht, dann habe ich ein Fundament für mein Leben, auf dem kann ich dann auch andere Beziehungen bauen. Dann passt das auch, dann muss eben meinen Partner oder meine Freunde oder meine Eltern oder meine Kinder nicht mehr dafür sorgen, dass ich glücklich und zufrieden und selig bin bis an mein Lebensende. Sondern dann können sie den Platz einnehmen, der angemessen ist für eine zwischenmenschliche Beziehung. Also ich komme dann in diese Beziehung hinein, auch als jemand, der beschenkt ist. Der weiß, dass er geliebt ist von Gott. Der weiß, dass er angenommen ist in Gott. Und dann kann ich auch entspannter in eine Beziehung reingehen, weil ich nicht meine ganzen Defizite mitbringe und sage so, die musst du jetzt, die baue ich dann vor dem anderen auf. Das macht man ja nicht so wörtlich sichtbar, aber unsichtbar baue ich meine ganzen Defizite vor dem anderen auf und sage so, jetzt bitte alles füllen. Und der baut seine Defizite daneben auf und die soll ich, also das geht nicht gut. Aber wenn ich auf diesem Fundament baue, dass ich die Liebe von Gott erfahren habe, dass ich weiß, dass er Ja gesagt hat über mein Leben, ganz egal, was passiert, selbst wenn meine Beziehung zu anderen Menschen zerbrechen, dann gilt sein Ja ja immer noch. Und wir haben Menschen unter uns, die durch eine Scheidung gegangen sind und die erfahren haben, Gott steht zu ihnen. Er ist da, auch wenn Menschen dich verlassen. Ja, wie komme ich zu dieser Ruhe, von der Augustinus spricht? Da kommen wir an Jesus Christus nicht vorbei, der sagt, kommt alle zu mir. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Und derselbe Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also nochmal eine Ermutigung. Lass dich darauf ein. Und dann heißt es über Jesus, allen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, die ihn in ihr Leben hineingelassen haben, denen gab er, Jesus, Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Wir sind von Gott geschaffen, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, aber wir sind nicht von Haus aus bei Gott zu Hause. Weil da eine Trennung stattgefunden hat, weil auch diese Beziehung einen Riss bekommen hat, weil da eine Fremdung geschehen ist, ein Aufstand von uns gegen Gott, weil wir gesagt haben, letztlich ausdrücklich erklärt oder insgeheim, ich will mein eigenes Ding machen, ich will selber bestimmen, wie ich mein Leben lebe. Und Gott kann mir dann mal ein paar Tipps geben und dann werde ich darüber nachdenken, ob ich die in meinen Lebensentwurf einbeziehe oder nicht. Aber ich bin mein eigener Herr. Und das schafft eine Trennung in der Beziehung zu Gott, der als unser Schöpfer weiß, was gut ist für uns. Und diese Trennung ist das, was wir dann mit dem altmodischen Wort Sünde bezeichnen. Aber Gott hat diese Trennung überwunden. Er ist in Jesus Christus selbst Mensch geworden, selbst auf die Erde gekommen. Und er hat die Liebe Gottes gezeigt, er hat die Wege Gottes gelehrt und er ist dann ans Kreuz gegangen. Wir haben vorhin schon davon gesungen. Er hat am Kreuz selbst die totale Trennung von Gott, von seinem himmlischen Vater erduldet, um diese Trennung zu überbrücken, in der wir sind. Er hat die Last, die Strafe unserer Sünde auf sich genommen, damit wir frei sind für eine neue Beziehung zu Gott und auch für neue Beziehungen untereinander. Und das schenkt er gern jedem, der zu ihm kommt, jedem, der ihn aufnimmt. Und das kann ein ganz einfacher Schritt sein im Gebet, ganz still für dich oder mit jemand anders, der ein bisschen Hilfestellung gibt, dass du sagst, Jesus, ich gebe mein ganzes Leben in deine Hand. All das, was gut daran ist, gebe ich dir. Und das, was ich vielleicht lieber verstecken will, das, was schiefgegangen ist, das gebe ich dir auch. Und ich glaube dir, dass du es besser hinkriegst als ich. Und ich will zu dir gehören und in deinen Wegen gehen. Und bitte vergib mir alles, was zwischen mir und Gott steht. Das heißt, es wird weggenommen. Das heißt, wir werden nicht mehr deswegen verklagt von Gott. Und bitte gib mir ein neues, ein ewiges Leben. Und das will Jesus gerne schenken. Und dann bleibt die Frage, was mache ich hier? Es gibt dann auch Christen, die sagen so, das war's. Ja, wenn du so ein Gebet gesprochen hast, wenn du sagst, ja, ich bin ein Kind Gottes, dann bist du in Ewigkeit bei Gott und dann musst du jetzt nur noch die Zeit rumkriegen, bis diese Ewigkeit anfängt. Und dann kann man wieder überlegen, wie man die dann verbringt. Und das ist aber nicht ein Phänomen, was es nur bei Christen gibt. Dass man sagt, ich sitze jetzt halt hier so rum. Also Herr Kannitscheider hat ja auch gesagt, Hauptsache du hast Spaß. Wir sollen sagen, Hauptsache du hast dann dein Ticket in den Himmel. Und dann der Rest ist, ja, sieh zu, wie du die Zeit rumbringst. Aber als Christen leben wir immer zwischen zwei Horizonten. Da ist dieser finale Horizont. Da ist dieses Bekenntnis, was wir im Glaubensbekenntnis haben, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus wird sichtbar wiederkommen, er wird wieder auf die Erde kommen. Und dann nicht als kleines Baby, sondern dann als mächtiger Herrscher. Und er wird diese ganze Welt in Ordnung bringen, alles was kaputt ist. Er wird diesen ganzen Kosmos erneuern. Und alles, was jetzt nicht in Ordnung ist, das wird dann in Ordnung sein. Und das heißt, er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Schmerz mehr geben, kein Geschrei. Das ist eine herrliche Zukunft. Und wir glauben, dass Jesus heute wirkt. Diese Erwartung, die mündet eben nicht darin, dass wir sagen, naja, dann warten wir halt, bis es soweit ist. Dann wird sowieso alles neu gemacht. So, es gibt manchmal so Partys in Häusern, die abgerissen werden sollen. Nach dem Motto, das geht jetzt sowieso bald alles kaputt hier. Und manche leben vielleicht auch so auf diesem Planeten. Das ist nicht die Konsequenz. Denn wir leben mit diesem anderen Horizont, dass Jesus heute in dieser Welt wirkt, dass er heute Veränderung schaffen will. Auf diesen Tag hin. Und er wirkt nicht mit der Dampfwalze, nicht indem er hier flächendeckend alles umgräbt, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, sondern er wirkt in Menschen. Er schenkt Veränderung in einzelnen Menschen, die dann wieder Veränderung auch zu anderen Menschen bringen können. Also das bringt uns gerade nicht zu einer passiven Haltung nach dem Motto, naja, Gott wird es schon richten irgendwann. Gott hatte in grauer Vorzeit zu Abraham gesagt, ich will dich segnen. Und dann geht es weiter und du sollst ein Segen sein. In dir werden gesegnet alle Geschlechter, alle Generationen auf Erden. Ich glaube, das sagt er zu uns, ich will dich segnen, ich will dich beschenken. Da haben wir eben von gesprochen, was er uns schenken will. Und du sollst ein Segen sein für die Menschen um dich rum, für die Stadt, in der du lebst, für die Welt, in der du lebst. Und da kannst du tatsächlich Veränderung wirken in deinem Umfeld. Und weil du ein Teil von meinem großen Werk in dieser Welt bist, darum ist das Ganze, auch dieses Kleine, nicht sinnlos. Weil du eben nicht ein einsamer Don Quixote bist, der da losgaloppiert oder trabt oder wie auch immer humpelt, um irgendwie die Welt zu verändern, sondern weil du ein Teil von meinem großen Projekt bist, sagt Gott. Also was für eine Atmosphäre herrscht in deiner WG oder in deiner Firma oder in deinem Büro? Da kannst du Einfluss drauf nehmen. Da kommt jemand neu in die Nachbarschaft. Wie findet der hinein in dieses Umfeld, wo er vielleicht fremd ist, wo vielleicht andere ihn ablehnen? Da kannst du eine Rolle spielen und eine Brücke bauen. Welche Prioritäten setzen Menschen, die hier Verantwortung übernommen haben, die du gewählt hast? Da kannst du nachhaken, nachfragen. Und wenn das eben einige tun, dann wird das auch wahrgenommen. Also wir sollen nicht denken, dass viele kleine Schritte nicht etwas Großes bewegen könnten. Die Geschichte ist voll von solchen vielen kleinen Schritten. Ich denke an einen einzelnen Abgeordneten im britischen Parlament vor 200 Jahren, der über 20 Jahre, glaube ich, immer wieder eingebracht hat, dass doch die Sklaverei abgeschafft werden soll im britischen Empire, was ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist oder war. Und er hat sich eine Niederlage nach der anderen eingehandelt. Er hat nicht locker gelassen. Und irgendwann nach 20 Jahren ist er durchgekommen. Und William Wilberforce ist heute so ein Name, der mit diesem Kampf für die Freiheit verbunden ist, der das aus seiner christlichen Überzeugung herausgetan hat. Oder die Bürgerrechtsbewegung in den USA begann mit einer kleinen schwarzen Frau, die sich geweigert hat, ihren Platz herzugeben im Bus, weil sie gesagt hat, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Und nur weil der weiß ist, dieser junge Hüpfer, kriegt er jetzt nicht meinen Platz. Und das hat eine Lawine gegeben, wo am Ende bürgerrechtliche Emanzipation stand. Mir kam wieder das Zitat in die Hände von Hartmut Sindermann, der war Mitglied des Zentralkomitee der SED. Und er sagte nach 1989, wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet. nur nicht auf Kerzen und Gebete. Und es ist erstaunlich, was einzelne Menschen, die losgehen, in der Kraft Gottes bewegen können. Und was das dann ist für dich, welchen Platz Gott dann konkret hat, wo du dich einbringen sollst, das wird er auf dem Weg zeigen. Aber das ist zunächst mal einfach der Ort, an dem du jetzt bist. Also manche verbringen dann viel Gedanken darüber, ihre Lebensberufung und Lebensperspektive nachzudenken und übersehen das, was Gott ihnen jetzt vor die Füße legt. Und da geht es eigentlich los. Und das Zentrale ist, die zentrale Bestimmung für dein Leben, die zentrale Berufung für dein Leben, ist diese Beziehung zu dem lebendigen Gott, der dich geschaffen hat in seinem Bild, der dir Fülle geben will, der dir Leben im Überfluss geben will, der dir eine Aufgabe gibt in dieser Welt, etwas zu bewirken, dass Veränderung geschieht, zum Positiven hin. Also mich begeistert das und vielleicht den einen oder anderen auch. Gott hat schon angefangen, diese Erde zu erneuern. Das ist nicht irgendwas, was nur irgendwann in 1000 Jahren passiert. Gott hat angefangen, diese Erde zu erneuern und er möchte dich und er möchte mich dabei haben. Und das ist etwas, für das es sich zu leben lohnt. Und er ist dabei auf diesem Weg. Amen.